ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Sie sind die Busse auf dem Wasser im Hamburger Hafen und auf der Elbe, die Fähren der Haddack. Täglich bringen sie Menschen über den Fluss, wo es keine Brücken gibt.
Aber wie können die Fähren in Zukunft umweltfreundlich betrieben werden? Und welche Linien werden aufgegeben? Welche kommen neu dazu?
Darum geht es heute im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3649. Zu Gast ist Martin Lobmeier, einer der beiden Spitzen bei der Haddack. Am Mikrofon begrüßen Sie Kerstin von Stürmer
und Dietrich Lehmann. Moin.
Hamburg.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute werden all die besonders gut zuhören, die jeden Morgen über die Elbe pendeln. Ob von Nord nach Süd oder in die andere Richtung, ob von Teufelsbrück nach Finkenwerder zu Airbus oder halt wohin auch immer. Denn wir haben zu Gast einen Mann, der unter anderem diesen Fährverkehr verantwortet. Es ist der Chef der Haddack, relativ neu im Amt seit August des letzten Jahres. Herzlich willkommen, Martin Lobmeier.
Vielen Dank, herzlich willkommen.
Herr Lobmeier, die Sommersaison liegt quasi hinter uns. Wir kommen in die herbstlichen Zeiten. Können Sie ein bisschen Rückblick geben? Sommersaison ist ja auch ein Stück weit Hochzeit für die Haddack. Wie ist das gelaufen? Haben Sie mehr Passagiere begrüßen können? Und wie werden die Fährlinien insgesamt angenommen?
Ja, wir haben den nicht ganz einfachen Sommer überstanden, würde ich jetzt mal sagen. Alle unsere Fahrgäste haben das ja in der Vergangenheit auch mitbekommen, dass wir durchaus Probleme auch mit Personalmangel hatten und sind hier insgesamt zwar auf einem guten Weg, aber das hat natürlich auch Auswirkungen noch auf den vergangenen Sommer, die vergangenen Monate gehabt. Wir freuen uns über jede Menge Fahrgäste, müssen aber feststellen, dass wir nicht ganz unser Angebot fahren konnten, wie wir es eigentlich im Rahmen eines verlässlichen Fährbetriebs gerne machen würden.
Über alles gesehen, wie hoch war die Ausfallquote?
Das können wir unterm Strich erst am Ende des Jahres sagen, aber es ist definitiv so, dass wir nicht das Angebot fahren konnten, was wir eigentlich gerne hätten.
Darüber reden wir später noch in dieser Sendung, über die Einzelheiten, was auch Personalmangel angeht. Die Haddack ist ja ein guter Sensor, was den Tourismus in der Stadt angeht. Die Fähren sind voll, wenn viele Touristen in die Stadt kommen, die Schiffe nutzen. Wie war denn das in diesem Sommer?
Unsere Fähren waren voll, definitiv. Ich glaube, dass Hamburg jetzt auch nach Corona einen relevanten Aufschwung wieder im Tourismus genommen hat. Und das sehen wir natürlich auch bei uns auf den Fähren. Wir haben die Besonderheit, dass wir nicht nur Pendler an Bord haben und nicht nur auswärtige Touristen, sondern vor allen Dingen auch Hamburger Freizeitverkehre. Und in dieser Kombination können wir uns über eine wirklich sehr gute Auslastung nicht beschweren.
Wann ist es denn besonders voll bei Ihnen? Gerade wenn wir mal auf die Linie 62 anschauen, die ja wirklich so ein bisschen die Vorzeigetouristenlinie in Anführungszeichen auch mit ist.
Also am vollsten sind unsere Fähren tatsächlich im Winter bei Eisgang. Dann ist ganz Hamburg bei uns auf den Fähren unterwegs und dann sind die Fähren auch wirklich maximal an ihrer Kapazitätsgrenze unterwegs. Wenn man jetzt auf die Sommermonate guckt, dann sind natürlich die Sommerferien durchaus ausgeprägt und dann ist es wetterabhängig. Man merkt es ja an seinem eigenen Verhalten, an einem Freitagnachmittag, wenn das Wetter gut ist, dann treibt es einen in Hamburg an die Wasserflächen, an die Elbe, an die Alster. Und dann haben wir natürlich gerade an einem Freitag zum Beispiel die Kombination aus den klassischen Pendlerverkehren und den Freizeitverkehren, die dann zu einer besonders guten Auslastung unserer Fähren führen.
Ich habe es vorhin angesprochen, Sie sind ein gutes Jahr im Amt als Haddack-Chef. Wie war denn das erste Jahr für Sie?
Spannend, herausfordernd, besonders. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich diese Erfahrung gemeinsam mit meiner Kollegin Tanja Kort teilen kann. alleine hätte ich mir das tatsächlich so nicht vorstellen können. Und die Herausforderungen sind wirklich immens. Und da hilft es, in einem Team unterwegs zu sein und dass wir gemeinsam auch dann mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an diesen Herausforderungen arbeiten können.
Wie teilen Sie sich beide die Arbeit auf? Es ist ja eher dann ungewöhnlich, man muss sich gut verstehen, aber trotzdem irgendwie hat jeder seinen Bereich?
Ja, also wir haben uns erstmal formal daran aufgeteilt, wie unsere Schwerpunkte liegen. Ich kümmere mich um die Bereiche Technik und Finanzen, während Tanja die Bereiche Betrieb und Personal übernimmt. Und dann hängt es natürlich bei uns in der Unternehmensgröße von einem sehr, sehr engen Draht und vielen Abstimmungsprozessen ab. Das klappt gut, weil wir schon die vergangenen 5 Jahre miteinander zusammengearbeitet haben und deswegen auch gut miteinander arbeiten können.
Man kennt sich und verantwortet gemeinsam die Geschicke der HADAG. Und wie Martin Lobmeier zu diesem Posten gekommen ist und wie sein Werdegang ist, darüber sprechen wir gleich. Martin Lobmeier, der Chef der HADAG. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Anfang 30, 33.
Genau.
Ein junger Mann in verantwortungsvoller Position hier in Hamburg, geboren in Buchholz in der Nordheide, also ein echtes Nordlicht. Dort auch aufgewachsen?
Genau. Und dann mit 18 zum Studium nach Hamburg gezogen.
Was haben Sie studiert?
Ich habe Ingenieurwesen studiert in Elmshorn an der Nordakademie.
Und dann ging es direkt zur HADAG oder gab es zwischendurch noch einen anderen Posten?
Dann ging es tatsächlich direkt zur HADAG. Mein Studium war ein berufsbegleitendes Studium oder ein duales Studium zusammen mit der Hamburger Hochbahn AG. Das ist ja unsere Mutter jetzt von der HADAG aus gesehen. Und genau, ich habe dann die Möglichkeit gehabt, bei der HADAG anzufangen. Hatte tatsächlich auch kurz überlegt, ein anderes Jobangebot anzunehmen außerhalb von Hamburg und muss sagen, ich habe mich dann tatsächlich auch für mein Herz für Hamburg entschieden und habe das nie bereut.
Was reizt Sie an diesem Job bei der HADAG?
Die Vielseitigkeit. Die HADAG ist in ihrer Struktur einfach ein ganz besonderes Unternehmen, was ganz viel bietet, was unfassbar präsent ist und trotzdem halt in einem kleinen Team unterwegs ist, wo man sich untereinander kennt, wo man sehr gut und eng miteinander zusammenarbeiten kann. Und es ist halt nicht so dieses Großkonzern-Feeling, was vielleicht andere Unternehmen mit sich geben.
Was heißt kleines Unternehmen? Vielleicht können Sie uns mal kurz einen Überblick geben. Wir kennen alle die Fähren. Wir wissen, das sind mehrere Dutzend. Aber so auf einen Haufen sieht man weder die Mitarbeiter noch die Fähren mal wirklich. Also wie groß ist die HADAG wirklich?
Wir haben aktuell so rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon ist natürlich das Gros Schiffsführer und Schiffsführer und Auszubildende, also quasi dem operativen Betrieb zugeordnet. Das sind knapp 100. Dann noch so rund 15 in der Technik und dann nochmal 15 in der Verwaltung. Und mit diesem Team stemmen wir die Betriebsleistung und schaffen es irgendwie, rund 10 Millionen Fahrgäste im Jahr zu befördern, was für uns einfach eine Riesenleistung ist. Und einen großen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das mit ihrer Arbeit dann vor Ort auch ermöglichen.
Martin Lobmeier, Sie haben es gerade geschildert in Ihrem Werdegang direkt nach dem Studium zur HADAG. Das ist auf der einen Seite sicher ein Vorteil, man kennt das Unternehmen wirklich schon eine relativ lange Zeit. Auf der anderen Seite könnte das auch ein Nachteil sein nach dem Motto, ich habe mich eigentlich woanders nicht umgeguckt. Was heißt denn das für heute und für Ihren Job? Guckt man da nach anderen Unternehmen, die ähnlich strukturiert sind, vielleicht im Ausland? Was machen die richtig, was machen die falsch?
Ja, ich glaube, der Blick über den Tellerrand ist wichtig. Für mich selber, ich habe bei der HADAG angefangen als Vorstandsreferent und habe gesagt, ich bleibe hier keine 5 Jahre, sondern mache dann irgendwann was anderes. Jetzt bin ich über 10 Jahre im Unternehmen und kann mir gar nicht vorstellen, woanders zu arbeiten. Für die HADAG ist es schwierig, sich innerhalb von Deutschlands auszutauschen, einfach weil wir so eine Sonderrolle auch in diesem Konstrukt öffentlicher Personennahverkehr haben, weil wir auf der Wasserseite unterwegs sind. Wir haben aber das große Glück, dass wir international einige Kontakte haben. Wir befinden uns da auch in einem internationalen Verein für Verkehrswesen in so einer Dependance-Gruppe und haben hier die Möglichkeit, uns mit relevanten Playern wie Venedig, wie London, wie New York City auszutauschen. Und das hilft uns natürlich.
Das heißt, Sie fahren auch mal nach Venedig und gucken sich an, wie die Vaporettos da unterwegs sind und wie die Struktur dort organisiert ist? Also ich meine, es ist ja schon noch ein bisschen anders als hier in Hamburg mit der rauen Elbe, oder?
Definitiv, wobei Venedig tatsächlich unserem Betrieb näher ist als zum Beispiel London, weil in London schnelle Fähren, Fast Ferries unterwegs sind und die in Venedig eher, so wie wir, Bus auf dem Wasser sind mit manövrierfähigen, eisgängigen Schiffen. Ich war tatsächlich vor 2 Wochen in Stockholm, weil wir uns dort getroffen haben als Gruppe und konnte mir dort auch nochmal einen Einblick machen, was gerade das Thema Elektrifizierung, emissionsfreie Schiffsmöglichkeiten angeht.
Sie haben Ihr Büro ja direkt auf der Elbe beim St. Pauli Fischmarkt, schwimmend, also schwankt auch immer ein bisschen. Sie haben den direkten Draht. Wie häufig schaffen Sie es noch wirklich mal auf eine Fähre zu steigen und sich das anzuschauen, wie es in der Praxis funktioniert?
Also definitiv zu selten, aber es klappt schon noch regelmäßig. Gerade jetzt in meiner Funktion als Technikvorstand bin ich natürlich auch noch involviert in das ganze Thema Abnahmefahrten der Neubauten, die jetzt gerade kommen. Also es ist schon so, dass ich ausreichend Gelegenheit habe, noch mit unseren Schiffen zu fahren. Aber im Kern würde es man sich natürlich wünschen, das häufiger zu machen.
Können Sie die auch selber fahren als Schiffsführer? Haben Sie die entsprechenden Patente?
Nein, also die Patent, die Berechtigung habe ich nicht und auch das können nicht. Das ist dann Tanjas Beritt als Nautikerin. Ich habe einen Sportbootführerschein, See und Binnen, aber das reicht natürlich nicht aus, um unsere Schiffe in ihrer Komplexität zu fahren. Ich kann sie gelegentlich an- und ausmachen, das muss dann reichen.
Aber haben Sie eine Lieblingsfährlinie, wo Sie sagen, so, wenn ich mal wirklich irgendwie, Sie haben es erwähnt, irgendwie lauer Sommerabend, da fahren Sie dann selber auch mal am liebsten?
Oder Eisgang?
Also aus meiner Kindheit heraus tatsächlich die Linie 62, Sie haben es ja schon gesagt, gebürtiger Buchholzer und auch Buchholzer im Freizeitverkehr fahren dann mal mit der 62 nach Finkenwerder, steigen aus, essen ein Stück Kuchen, gehen zurück, fahren dann zurück. Das ist mir natürlich irgendwie aus meiner Kindheit hängen geblieben. Ansonsten finde ich tatsächlich die Linie 61 ganz cool in Kölbrand, die schwimmt immer so ein bisschen unter dem Radar, hat aber genauso dieses Hafenflair und vielleicht sogar noch mehr, als es die Linie 62 bieten kann.
Martin Lobmeier ist zu Gast im Hamburger Hafenkonzert. Der Haddag-Vorstand, das ist er seit August 23. Martin Lobmeier, jetzt müssen wir über das Eingemachte reden, über den Problemfall, der Hamburg derzeit beschäftigt. Vor allen Dingen die Menschen, die über die Elbe müssen, von Nord nach Süd oder in die andere Richtung. Die Fähre Kranz-Blankenese wird eingestellt. Sie ist die wohl älteste Fährlinie Hamburgs. Die Verbindung halt zwischen dem Süden und dem Norden, was eh ein Thema ist, gerade in Zeiten, in denen die Autobahn gebaut wird, der Elbtunnel permanent gesperrt ist. Jetzt gibt's die Fähre nicht mehr. Warum?
Im Endeffekt lässt es sich auf die Rahmenbedingungen zurückzuführen. Ich würde gerne einen Satz korrigieren. Wir stellen sie ja nicht ein, wir stellen sie ruhend. Das heißt,
ist wie die Wehrpflicht, wird ruhig gestellt.
Das heißt, es besteht die Chance auf Wiederaufnahme, aber dafür müssen die Rahmenbedingungen halt stimmen. Wenn wir eine Linie betreiben, die in 65% der Fälle nicht ihren eigentlich vorgesehenen Linienweg nehmen kann, aufgrund der Verschlickung in der Este-Zufahrt und in der Este, aufgrund der Beschaffenheit der Anleger vor Ort, dann hat das nichts mit verlässlichem Nahverkehr zu tun. Und das sieht man an dieser Linie und wir müssen hier eine zielführende Entscheidung treffen, die das Netz in seiner Gesamtheit wieder stabilisiert und verlässlich macht. Und die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, die stehen unter diesem, ja, unter diesem Punkt.
Aber vielleicht könntest du noch mal ein bisschen genauer erläutern. Die Probleme mit dem Schlick in der Este, das ist nicht neu, hat zugenommen im Zuge der Elbvertiefung. Sie haben aber bis zum Frühjahr durchaus dort noch regelmäßig einen Liniendienst angeboten. Und wenn ich mir die Zahlen angeguckt habe von gerade Frühsommer, den Spätfrühjahrsmonaten, dann sind da auch mehrere tausend Menschen befördert worden. Warum können Sie das Angebot nicht zumindest in bestimmten Teilen versuchen weiter aufrechtzuerhalten, weil an mangelnder Nachfrage kann es ja nicht liegen.
Wir haben im Rahmen unserer Archivrecherche auch zu diesem Thema Zeitungsartikel aus den 60er Jahren gefunden, also noch weit, 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 weit vor unserer Zeit, in denen schon die Linie verkürzt oder eingestellt werden sollte aufgrund von Nachfrageproblemen. Und man muss einfach feststellen, dass egal in welche wie weit man zurückguckt, ob man es jetzt nun in die Zeiten zu Pelasitas irgendwie 2014, 2015, 2016 zurückguckt oder 2011, als J.J. Zitas die Werft eingestellt wurde oder noch eben in die 60er Jahre. Die Linie hatte mal mehr Fahrgäste, aber sie hatte nie viele Fahrgäste, gerade im Verhältnis zu anderen Fährlinien und auch eben im Verhältnis zu den Rahmenbedingungen, die da sind, dem Ressourceneinsatz. Und da stehen wir jetzt vor der Herausforderung, dass die Ressourcen, die wir für diese Linie einsetzen, wir aktuell nachhaltiger auf anderen Linien einsetzen. Und davon profitieren einfach dann mehr Fahrgäste. Das gehört zu der Wahrheit dazu.
Aber Sie haben im Frühsommer ja mehr oder weniger den Fährverkehr ganz eingestellt auf der Linie, ist aber nicht groß kommuniziert. Wäre das nicht fair gewesen zu sagen, so jetzt ist Schluss? Auch wenn es dann vielleicht erstmal einen Aufschlag gibt, das war ja eher so ein schleichendes Aus im Sommer.
Das war ein schleichendes Aus aufgrund der Personalsituation. Wir wären die Linie gefahren, hätten wir die Personalkapazitäten dafür gehabt, dann wären wir sie immer noch zu mindestens 65% der Fälle auf dem alternativen Linienweg von Blankenese nach Finkenwerder gefahren. Aber die Ruhenstellung, die erfolgt ja jetzt erst quasi in den Wechsel zum Winterfahrplan mit einem klaren, auch ich sag mal behördlichen Commitment. Denn das gehört zu der Wahrheit dazu. Wir sind ein ausführendes Unternehmen und die Verkehre, die wir erbringen auf der Elbe, die werden von der Verkehrsbehörde und der Hamburger Politik quasi gestellt.
Ab wann gilt das dann? Ab wann ist diese Linie ruhig gestellt, wie Sie es nennen?
Wir haben sie jetzt dann offiziell ruhig gestellt und werden uns jetzt quasi zum 4.11. mit den alternativen Linienkonzepten auseinandersetzen.
Wie läuft's bei der Hadag? Das fragen wir heute im Hamburger Hafenkonzert. Nicht gut, beziehungsweise sogar gar nicht, würden auf diese Frage Menschen aus Kranz und Blankenese antworten. Schon länger verkehrt die Fähre zwischen diesen beiden Stadtteilen nur noch eingeschränkt. Zurzeit überhaupt nicht mehr. Dabei hat die sogenannte Hamburg-Blankenese-Este-Linie eine jahrhundertelange Tradition und könnte, richtig betrieben, auch einen Beitrag zur Verkehrswende bei uns in der Stadt leisten. Zurzeit aber passiert das genaue Gegenteil. Petra Volkwarzen hat sich fürs Hafenkonzert am nördlichen und südlichen Elbufer umgehört.
Solche Situationen gibt es häufig auf beiden Seiten der Elbe. Am Anleger Neuenfelde am Este-Sperrwerk steht ein Fahrradfahrer. Nach seiner Tour will er zurück nach Hause.
Ich wollte jetzt mit der Fähre fahren, weil ich nämlich da drüben wohne.
Aber was auf der Anzeigetafel mit dem Fahrplan so nicht zu erkennen ist, die Fähre kommt nicht.
Ich fühle mich jetzt ein bisschen verprellt. Ich muss einen großen Umweg jetzt fahren mit dem Fahrrad.
Verprellt, so fühlt sich auch Gudrun Schittig. Die Ärztin wohnt in Kranz und hat ihre Praxis in Blankenese.
Ich bin fast 30 Jahre mit der Kranzer Fähre gefahren nach Blankenese. Die fuhr ja stündlich. Ursprünglich war das auch sogar so, dass ich meinen Arbeitsplatz danach ausgesucht habe, dass wir kein zweites Auto brauchen, weil ja der öffentliche Nahverkehr so gut ist und ich jeden Tag wunderbar mit der Fähre rüberkomme.
Inzwischen fährt sie morgens mit dem Bus nach Finkenwerder, nimmt dann die Fähre nach Teufelsbrück und von dort den Bus nach Blankenese. Abends dann alles nochmal zurück. Thomas Dietz, der in Blankenese wohnt und Schiffbauingenieur auf der Sitaswerft war, ist sein Arbeitsleben lang in die andere Richtung über die Elbe gependelt.
Ich habe die Fähre 40 Jahre benutzt und es war eigentlich früher immer eine zuverlässige Verbindung. Es war auch eine schnelle Verbindung. Es war eigentlich immer klar, dass die Fähre fährt. Und seit den 2000er Jahren ist es irgendwie immer unzuverlässiger geworden.
Am Bullen, dem Anleger in Blankenese, hängt nun neben dem Fahrplan der Hamburg-Blankenese-Este-Linie dieser Hinweis.
Fahrgastinformation. Betrieblich bedingt wird dieser Anleger nur eingeschränkt angefahren.
Tatsächlich fährt die Fähre zurzeit gar nicht mehr. Woran das liegt, das haben Anwohner aus Kranz und Blankenese die Hadag schon oft gefragt. Die Antwort: zunehmende Verschlickung auf der Strecke, außerdem Personalmangel. Und ohnehin hätten zuletzt nur noch wenige Fahrgäste die Fähre genutzt. Letzteres findet Fiete Kramer vom Gasthaus zur Post in Kranz ist nicht weiter verwunderlich.
Wenn man seit 5 Jahren es nicht vernünftig kommunizieren kann, wann fährt diese Fähre und wann fährt sie nicht, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass da keiner mehr mitfährt. Ich stehe hier einmal und warte auf die Fähre, ein zweites Mal vielleicht noch, aber danach ist Feierabend.
Er ist in Kranz aufgewachsen. Seine Familie betreibt den Gasthof schon seit 300 Jahren. Die Fähre gehörte immer dazu, für den Stadtteil und auch für ihn.
ein Teil unserer Familie lebte und lebt noch in Blankenese. Das heißt, es war schon häufig so, dass ich irgendwie auch als kleiner Junge schon rübergeschickt wurde mit der Fähre alleine. Das war schon schön, ne?
Nun erlebt er häufig, dass Ausflügler stranden und nicht weiterkommen. Auch sein Nachbar Klaus Brauer, der in Kranz auf dem Gelände einer alten Werft lebt, hat sowas schon oft erlebt. Von seinem Garten guckt er direkt auf die verwaiste Anlegestelle an der Este.
Wir haben immer wieder Touristengruppen gesehen, Touristen, die gerne mit der Fähre nach Blankenese rübergefahren wären und dann etwas irritiert hier am Anleger standen.
Seine Tochter Clara hat früher regelmäßig die Fähre genommen, um zum Segeln auf die andere Elbseite zu fahren.
Also ich finde, die Haddack versäumt es, die Leute anständig zu informieren. Es gibt halt eben einfach sehr wenig transparente Infos von der Haddack.
Dem kann sich auch Thor Marquardt aus Kranz nur anschließen. Er arbeitet als Hafenlotse und ist aktiv im sogenannten Forum Fähre. Auch er findet, dass die Fährlinie Blankenese-Kranz von der Haddack regelrecht ausgehungert wurde.
Also man hat keinerlei Anstrengungen unternommen, dass die Fährlinie weiter bestehen bleibt. Es gab sogar eine neue Fähre, die angeschafft wurde, extra für diese Linie, die etwas weniger Tiefgang hatte, die wurde aber nicht eingesetzt. Das Wasser- und Schifffahrtsamt sollte eigentlich der Verpflichtung nachkommen, das Fahrwasser tief zu halten. Eine Fähre, die weniger Tiefgang hat, bringt natürlich deutlich Vorteile.
Die Verbindungen zwischen Kranz im Süden und Blankenese im Norden der Elbe sind traditionell eng, sagen Ingo Eggers, Stefan Bick und Thomas Dietz vom Bürgerverein in Blankenese.
Wenn Kuchen essen war bei meiner Großmutter, dann ist der Kuchen aus Kranz gekommen.
Wir haben auf der anderen Seite das größte Obstanbaugebiet Europas. Viele Touristen schätzen das, wenn sie mit dem Fahrrad rüberfahren können und dann durchs alte Land nach York oder Buxtehude und auf dem Weg wieder zurück.
Die erste urkundliche Erwähnung von Blankenese, die bezog sich nicht auf Blankenese, sondern auf die Einnahme der Fähre von Blankenese nach Kranz. Das macht eben deutlich, dass es hier wirklich eine historische Verbindung ist, die wirklich schon jahrhundertelang besteht.
Die Kranzer am Südufer der Elbe sagen, eine wirklich funktionierende Fährverbindung könnte eine echte Alternative zum Autoverkehr sein und damit ein Beitrag zur Verkehrswende. Gudrun Schittek sitzt neben ihrer Arbeit als Ärztin auch als Abgeordnete der Grünen in der Bürgerschaft. Sie und die anderen hoffen, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
Wir müssen die Wasserwege besser erschließen in Hamburg und dazu gehört die Kranzerfähre unbedingt. In anderen Ländern, Stockholm zum Beispiel, die haben Schiffe, die wendig sind, die schnell sind, die Elektrofähren sind, die auch mit ganz wenig Tiefgang fahren können. Wir sehen die Wattfähren. Das muss zu schaffen sein. Also ich finde, das ist selbstverständlich für Hamburg.
Martin Lobmeier, Vorstand der Haddack. Sie haben es angesprochen, als wir über Kranz-Blankenese sprachen gerade. Die Fachkräfte und das Problem, alle Fähren adäquat im Liniendienst mit Menschen zu besetzen, die diese Schiffe fahren können. Wie eng ist es in Sachen Personal bei der Haddack?
Es ist immer noch eng. Es war schon mal enger. Wir befinden uns aktuell auf dem richtigen Weg. Aber das sind keine Schnellschüsse, die hier gemacht werden, sondern die Personalsituation, der Fachkräftemangel im Hamburger Hafen ist so ausgeprägt, dass es quasi keine arbeitslosen Schiffsführerinnen oder Schiffsführer gibt. Ganz im Gegenteil, alle Unternehmen im Hamburger Hafen suchen Fachkräfte, suchen Schiffsführerinnen, Schiffsführer, Decksleute. Und vor dem Hintergrund ist der wichtigste Rekrutierungskanal die Ausbildung. Und nur über eine Ausbildung können wir den Pool an Schiffsführerinnen, Schiffsführern tatsächlich nachhaltig lösen. Der Rest ist Wechsel zwischen den Unternehmen.
Und wie lange dauert so eine Ausbildung? Was muss ich dafür mitbringen?
3 Jahre dauert so eine Ausbildung und wir haben von Hauptschülern über Realschulabschlüsse bis hin zu gymnasialen Abschlüssen oder auch Quereinsteigern, die eine andere Ausbildung gemacht haben und sich dann vielleicht nochmal umentschieden haben, auch in der Altersstruktur von jungen Leuten, die gerade ihre Schule beendet haben, bis zu Anfang 30ern, die nochmal eben einen neuen Lebensweg einschlagen wollen, das ist alles möglich.
Also das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine Lust mehr auf den NDR, ich möchte mal was Neues machen und der Hamburger Hafen fasziniert mich sowieso, dann klopfe ich nächste Woche bei Ihnen an und sage, ich mache gerne die Ausbildung.
Wir freuen uns. Wir haben tatsächlich das Fenster für den Ausbildungsjahrgang 2025 schon geöffnet und vor dem Hintergrund Bewerbung sehr gerne.
Dietrich hat es gesagt, das könnte man sich durchaus auch als Seiteneinsteiger überlegen. Das ist ja ein ziemlich attraktiver Job. Man ist schön im Hafen unterwegs, bei jedem Wetter und sieht viel und hat im Zweifel auch mit Menschen zu tun. Gibt es genug Bewerbung?
Ja, definitiv. Wir hatten jetzt für den letzten Ausbildungsjahrgang über 50 Bewerbungen auf 8 Ausbildungsplätze. Wir werden im nächsten Jahr wieder 8 Ausbildungsplätze anbieten. Und wir rechnen damit, dass wir weiter ein gutes Portfolio an potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern bekommen.
Sie bilden selbst aus. Können Sie die Leute anschließend auch halten, was Gehalt angeht?
Ja, wir haben viele Auszubildende, die bei uns arbeiten. Es kommt durchaus vor, dass auch nochmal jemand über den Tellerrand hinübergucken will. Wir haben auch 1-2 Auszubildende, die dann in ein nautisches Studium irgendwann wechseln. Aber das Gros arbeitet tatsächlich bei uns. Und was die Gehaltsfrage angeht, haben wir in den vergangenen Jahren viel getan, entgeltseitig. Wir haben jetzt gerade einen neuen Manteltarifvertrag verhandelt, rechnen damit, dass zum Jahresende unsere Entgelt wieder verhandelt wird. Von dem Hintergrund ist da viel passiert, jetzt auch in den vergangenen 12 Monaten.
Wie hoch ist eigentlich der Anteil von Frauen bei den Schiffsführerinnen oder Schiffsführern oder bei dem fahrenden Personal, sage ich mal?
Zu gering, wenn Sie mich fragen. Ich habe gar nicht die genaue Zahl. Ich glaube, es sind so 10% aktuell. Ja, wir würden uns wünschen, wenn wir ja noch mehr weibliche Schiffsführerinnen bei uns im Unternehmen begrüßen dürfen. Haben insgesamt da sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit weiblichen Auszubildenden. Und vor dem Hintergrund können wir da nur für werben, sich in diesem Berufsfeld ja auszutoben und bei Interesse gerne auch mal ein Praktikum zu machen.
Was machen Frauen da besser? Weil sie sagen, ich würde es mir wünschen, dass noch mehr kommt.
Ich halte sehr viel davon, eine gute Durchmischung zu haben. Also ich selber bin ja auf einer Stelle als Vorstand, die paritätisch besetzt ist, und davon profitiert, glaube ich, die Haddock. Ich glaube, die Haddock würde nicht so gut geführt werden, wenn Tanja nicht da wäre. Und ich persönlich würde auch nicht so einen guten Job machen, wenn Tanja nicht da wäre. Vor dem Hintergrund, das mal runtergebrochen auf das operative Personal. Ich glaube, da ist es genau das Gleiche. Die Mischung macht's.
Das ist ja ein ziemlich verantwortungsvoller Job, so eine Elbfähre durch den Hafen zu schippern. Wie viel man Besatzung hat denn so eine Fähre? Einer alleine?
Mhm. Einer alleine. Wir sind im Ein-Personen-Betrieb. Mhm. Eine Herausforderung sicherlich. Aber eben auch ein unfassbar spannendes Arbeitsumfeld und ein ganz besonderer Arbeitsplatz.
Und wie das funktioniert, einer alleine, das ist besonders interessant auf den Fähren, die hochfrequentiert fahren, die Linie 62 zum Beispiel, und darüber sprechen wir gleich.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute mit Martin Lobmeier. Er ist einer der beiden Vorstände des Hafenfährenbetreibers Haddock hier in Hamburg. Und wir wollen jetzt sprechen über die Linie, die in den vergangenen Jahren auch immer wieder Schlagzeilen gemacht hat, die Linie 62. Die einen, die Touristen, nutzen sie für eine kostengünstige Hafenrundfahrt. Die anderen, die Pendler, fahren damit zur Arbeit und sind sauer, dass die Schiffe so voll sind. Touristen also gegen Pendler?
Ja, das stimmt. Also wenn die Fähren wirklich rappelvoll sind, dann kann das natürlich immer in so einem gefühlten Gegeneinander ausarten. Aber für uns als Fährbetreiber steht über allem, dass beide Seiten voneinander profitieren. Wir können auch in den Hauptverkehrszeiten, auch morgens, nur einen so engen Takt anbieten, weil wir eben Schiffe und Personal vorhalten, um es dann eben auch in den Zeiten einzusetzen, in denen wir viele Freizeitverkehre auf den Fähren haben. Und umgekehrt genau das Gleiche. Ohne die Grundauslastung durch die Pendlerinnen und Pendler würden auch nicht die Freizeitverkehre von unserem Angebot profitieren. Und das spitzt sich auf der Linie 62 gefühlt an der einen oder anderen Stelle zu. Aber im Grundsatz ist das halt ein Profitieren voneinander, was leider in dann diesen Einzelsituationen immer ein bisschen untergeht.
Ich erinnere mich an Zeiten, da gab es massive Beschwerden von den Pendlern, die ja zur Arbeit müssen und die dann sagen, entweder die Fähren sind so voll oder wir sind da gar nicht mitgekommen. Wie ist denn das im Moment?
Mit Sicherheit auch eine Grundsituation, an der sich nicht grundlegend etwas geändert hat. Also klar, durch die Pandemie hat sich das Thema Homeoffice ein bisschen verschoben. Aber im Endeffekt, wenn Sie bei gutem Wetter freitags nachmittags an den Landungsbrücken stehen, dann sind die Schiffe voll. Und dann sind auch so viele potenzielle Fahrgäste vor Ort, dass wir quasi mit unserem kompletten Portfolio mit allen Schiffen nur noch 62 fahren könnten und sie wären wahrscheinlich immer noch voll. Also diese Ausnahmesituation haben wir einfach. Im Grundsatz hat sich die Situation auch aufgrund der Maßnahmen, die wir ergriffen haben, vorsichtig stabilisiert.
Landungsbrücken sind voll, Sie haben es gerade gesagt. Ich habe letztens oberhalb des Anlegers Elbphilharmonie gesessen und habe beobachtet, wie die Fähren anlegen, wie die Menschen einsteigen. Wir haben darüber gesprochen, dass das Ein-Mann-Betrieb ist, der Schiffsführer, die Schiffsführerin praktisch oben sitzen und alles andere automatisch geht. Was ist Ihre Erfahrung? Wie diszipliniert sind die Menschen, wenn es dann anfängt zu tuten und die Fähre los will? Gibt es da Probleme?
Sie meinen jetzt mit den Fahrgästen? Mhm. Nee, das funktioniert gut. Also die Besonderheit, unsere Fähren sind ja ausgelegt und speziell ausgestattet für den Ein-Personen-Betrieb. Das heißt, sowohl die schiffsführende Person hat jede Menge Hilfsmittelunterstützung, die diesen Betrieb dann überhaupt ermöglicht, auch technisch gesehen. Und auch was das Fahrgastverhalten angeht, gibt es ein paar Hilfsmittel, das Thema Blitzlicht und also zwei Komponenten.
Akustisches Signal.
Akustisch und visuelles Signal, das haben Sie ja schon gesagt, das funktioniert.
Die halten sich auch dran, weil das ist ja nicht ganz ungefährlich, wenn da unten keiner steht und den Leuten sagt, jetzt ist aber Schluss, hier geht's nicht mehr mit.
Die halten sich da dran. Also sollten wir mal einzelne Personen haben, die sich da nicht dran halten, dann werden die auch von Bord verwiesen. Da sind unsere Schiffsführer und Schiffsführer rigoros. Und in den besonders stark frequentierten Zeiten haben wir Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen der Hamburger Hochbahnwache, insbesondere an den zentralen Anlegern in Finkenwerder an den Landungsbrücken und in Neumühlen, um uns da entsprechend dann auch zu unterstützen und diesen Fahrgastwechsel auch noch mit zu begleiten.
Die stehen dann an Land?
Die stehen an Land und wir haben auch eine Kolonne, die in unserem Fährnetz unterwegs ist und auf allen Fährlinien dann auch Präsenz zeigt.
Sie haben es vorhin angesprochen, an manchen Tagen könnten wir bei der Linie 62 alle unsere Fähren dorthin schicken und es würden immer noch Leute zusätzlich mitfahren wollen. Ist das so letztendlich auch finanziell der Gewinnbringer?
Also ist natürlich ein bisschen überspitzt gesagt, aber im Grundsatz stimmt es natürlich, dass die Linie 62 zu den Linien gehört, die am besten ausgelastet sind insgesamt. Und das gibt dann die Natur unseres Unternehmens mit sich. Wir sind ein wassergebundenes Nahverkehrsunternehmen. Wir bekommen für jeden Fahrgast, den wir befördern, den gleichen Centbetrag wie ein Busbetreiber zum Beispiel, haben aber natürlich aufgrund des Betriebs von Schiffen viel, viel höhere Grundkosten. Und deswegen sind wir auch defizitär unterwegs.
Wie ist eigentlich Ihre Beziehung, die Beziehung der Haddag zu den Unternehmen, die Hafenrundfahrten anbieten, zu einem deutlich höheren Preis als Sie?
Also aus unserer Sicht sind die gut. Wir sehen wenig Überschneidung. Wenn man sich mit den Fahrgästen unterhält, wird man feststellen, dass viele Leute uns verwenden oder auf unseren Schiffen unterwegs sind,
die
keine Hafenrundfahrt nutzen würden und die auf eine Hafenrundfahrt machen, eben auch bewusst sich für eine Hafenrundfahrt entscheiden. Wir sind an unterschiedlichen Enden unterwegs, dieses Portfolios von irgendwie Freizeitverkehren im Hamburger Hafen und weniger in einer Konkurrenzsituation, weil wir eben auch keine Hafenrundfahrt und keine Erklärung mit anbieten.
Hat das Deutschlandticket eigentlich bei Ihnen Auswirkungen gehabt auf die Passagierzahlen? Fahren jetzt Leute mehr mit, um sagen, so, das ist ja die kostengünstigste Hafenrundfahrt, wenn ich das Deutschlandticket eh schon habe?
Vermutlich schon, wobei wir den Effekt gar nicht eins zu eins sehen können. Man kann unser Fährnetz mit dem Deutschlandticket nutzen, ohne Aufschlag, und das ist auch gut. Wir haben aber natürlich 9 Euro und ein Deutschlandticket Effekte gehabt, die sich auch überlagert haben mit regulären Erholungseffekten aus der Pandemie. Vor dem Hintergrund können wir es nicht eins zu eins runterbrechen, aber im Grundsatz, na klar, wird auch die Fahrt mit dem Deutschlandticket für uns eine Rolle spielen.
Ist das wirklich allen schon so bewusst, dass Sie da einfach mit diesem Allround-Ticket auch bei Ihnen unterwegs sein können auf dem Wasser? Das ist ja schon eine Ausnahme in Deutschland, dass so ein Ferienunternehmen da im öffentlichen Nahverkehr eingebunden ist.
Also ich glaube, für Hamburgerinnen und Hamburger ist das schon bekannt, aber gerade für Auswärtige oder im Freizeitbereich kriegen wir häufiger die Rückfragen und ein bisschen ungläubig, ob das ernst gemeint ist, dass man ohne Aufschlag jetzt mit den Schiffen mitfahren kann. Das ist schon cool.
Das ist dann die positive Überraschung in der Stadt.
Genau.
Martin Lobmeier ist hier im Hamburger Hafenkonzert zu Gast und wir sprechen über die Haddag und über all das, was mit den Fähren über die Elbe zusammenhängt. Martin Lobmeier, es gab nicht nur Negativschlagzeilen in Sachen Ruhigstellung der Fähre Kranz-Blankenese, sondern es gab auch eine Menge positive Schlagzeilen, Stichwort Fähren mit Hybridantrieb. Vielleicht erzählen Sie uns mal ein bisschen, welche Fähren mit welchem Antrieb, wie viele Fähren für Ihr Unternehmen fahren.
Gerne. Also wir betreiben aktuell 26 Fähren. Davon haben wir jetzt quasi eine Fähre gerade übernommen. Die Taufe ist ja groß gefeiert worden mit einem Hybridantrieb. Wir haben zwei Schiffe, die man dieselelektrisch nennt, also mit einem Gleichstrom-Zwischenkreis, aber ohne eine Batterie, und der Rest ist dieselmechanisch unterwegs, also wirklich ganz klassisch.
Und diese Hybridfähren, diesel-elektrisch, das ist der Zwischenschritt gewesen, um zu testen, wie können wir in Zukunft unsere Schiffe antreiben, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also wir befinden uns in dieser Besonderheit, dass wir auch als öffentliches Unternehmen natürlich immer vorne bei der technologischen Entwicklung dabei sein wollen, gleichzeitig aber öffentliche Daseinsvorsorge betreiben und deswegen sicherstellen müssen, dass unsere Schiffe immer funktionieren, und zwar eben auch bei Eisgang, auch bei entsprechend an stürmischen Tagen. Und hier haben wir halt 2015 die Entscheidung getroffen, zwei dieselelektrische Schiffe in die Flotte aufzunehmen, die dann 2017, 2018 getauft wurden, und haben uns dann in 2019 wieder auf den Weg gemacht. Erstmal mit einem Antriebskonzept, mit einer Studie, welche Möglichkeiten aktuell dann technologisch am Markt verfügbar sind. Europaweite Ausschreibungen gehören natürlich auch dazu. Und ja, nach knapp 2 Jahren Bauzeit freuen wir uns jetzt, dass wir dieses Jahr 3 Hybridschiffe dann endlich auch mit Batteriepacks in unsere Flotte integrieren dürfen.
Es war zwischenzeitlich auch mal von Wasserstoffantrieb, Brennstoffzelle die Rede. Ist das nach wie vor noch eine Option, die Sie sich anschauen, die sich offen halten?
Das Thema Wasserstoff ist, und jetzt meine persönliche Meinung, auch Gott sei Dank, kein Thema mehr für die Hadag. Als wir 2019 uns auf den Weg gemacht haben, ein Schiff zu designen, was eben das Potenzial für vollständig emissionsfreien Betrieb hat, war Wasserstoff Range Extender die einzig technische, ja, realistische Möglichkeit, so etwas umzusetzen. Deswegen haben wir Schiffe designt, die entsprechend, wir haben es dann H2 Ready genannt, also die umrüstbar wären. In der Zwischenzeit hat sich aber gerade im Bereich der Batterietechnologie für unsere Nische sehr, sehr viel getan. Und mit dem Wissen, was wir von heute haben, können wir schon sagen, dass vollelektrische Schiffe bei uns funktionieren würden. Und im Gegensatz dazu wir diese Brückentechnologie Wasserstoff Range Extender nicht benötigen. Und wenn wir sie nicht benötigen, dann werden wir es auch nicht machen, weil es gerade im Bereich der Infrastruktur extrem herausfordernd ist. Und ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen.
Das heißt, Ihre Erfahrungen mit den 3 Hybridfähren, also mit den 2, die länger in Betrieb sind, die sind gut, die sind zuverlässig?
Ja, die Schiffe sind von den Manövriereigenschaften sogar stärker ausgelegt als das eine oder andere Bestandsschiff, was wir haben. Im Vergleich, ein klassisches Bügeleisen hat 70 bis 100 kW Leistung im Bugstrahler, und die neuen Schiffe haben 2x 110 kW. Also wir haben sogar mehr Leistung, weil das Schiff ja auch bisschen größer ist, mehr Windangriffsfläche hat, und wir haben das dann automatisch mit berücksichtigt.
Wir haben es eben angesprochen, wir haben nach den Erfahrungen jetzt schon gemerkt, vollelektrische Schiffe sind möglich. Ihre Prognose, wann kommt das erste vollelektrische Hardack-Schiff?
Technisch würde ich jetzt sagen 2027, vorausgesetzt, dass wir zeitnah in ein europaweites Vergabeverfahren starten dürfen, was da natürlich hintersteckt, neben dem der natürlich dann zur Verfügung stehenden Infrastruktur, ist auch das Thema Finanzierung. Ganz klar. Also wir sind hier im Nahverkehr insgesamt in einer sehr besonderen Situation, dass wir auch durch das Thema Deutschlandticket mehr Geld bekommen, aber nicht unbedingt mehr Geld für Investitionen, sondern vor allen Dingen mehr Geld für eben ja den Ausgleich der geringeren Erlöse. Und hier kämpfen wir natürlich auch aufgrund der Haushaltslagen dafür, dass Dekarbonisierung, dass emissionsfreie Technologie weiterhin den Stellenwert hat.
Von der neuen Hybridfähre mit dem Namen Neuland haben wir gerade schon gehört. Jetzt gehen wir mal an Bord. Petra Volkwarzen aus dem Hafenkonzertteam ist eine Runde mitgefahren auf der Linie 62 ab Landungsbrücken. Sie hat sich auf der Brücke erklären lassen, wie sich das neue Schiff so fährt, und hat auch mit Fahrgästen gesprochen.
Landungsbrücken Brücke 3. Mit ihrer knalligen Farbe Pink und Weiß ist die Hybridfähre Neuland ein echter Hingucker. Schiffsführer auf der Brücke ist an diesem Vormittag Dirk Sasse.
Wir sind jetzt unterwegs nach Finkenwerder mit der Linie 62 und fahren jetzt gemütlich dahin.
Die anderen Fähren, im Hafen wegen ihrer Form meist Bügeleisen genannt, kennt er in- und auswendig. Für die Hybridfähre aber muss er sich gerade umgewöhnen.
Steuerungssystem ist neu. Muss man ein bisschen umdenken gegen die anderen Schiffen. Wir müssen hier anders das Rad bedienen als die anderen. Und die Technik ist ein bisschen mehr geworden als bei den anderen. Sonst läuft das ganz gut.
Neuer Antrieb, neue Rumpfform und noch etwas ist anders als bei den älteren Fähren.
Leiser, schön ruhig, kann man gut vertragen. Gegen die anderen Schiffe, die sind schon ein bisschen lauter, die ältere Generation.
Später ist Dirk Sasse als Schiffsführer allein auf der Brücke. Bei dieser Fahrt aber ist noch ein Kollege dabei.
Wenn wir über 5 Knoten kommen, geht der Motor an. Und wenn wir unter 5 Knoten kommen, geht der Motor aus. Also jetzt beim Anlegen gleich geht der Motor aus und wir fahren rein auf Batterie.
Kurt Richter ist schon seit 40 Jahren bei der Haddag, hat viele Kollegen ausgebildet und jetzt den Bau der Hybridfähre begleitet.
Wir waren oben in Tangermünde bei der Werft SET und haben die Bauaufsicht mitgemacht. Das ist schön spannend. Ich könnte ja auch schon in Rente gehen. Aber gerade weil dieses Projekt da ist, das reizt einen natürlich so, weil es neu ist, weil es spannend ist. Das will man dann eben nochmal mitmachen.
Insgesamt entstehen 3 baugleiche Hybridfähren. Mittlerweile ist auch die 2. im Hamburger Hafen angekommen und liegt jetzt am Ponton der Haddag am Fischmarkt.
Das ist das Schiff Finkenwerder, ganz frisch aus der Werft.
Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein lenkt Dirk Sasse die Fähre elbabwärts zum Altonaer Fischmarkt und weiter zum Anleger Docklet. Eine Gruppe Jugendlicher bedankt sich beim Aussteigen und ruft ein fröhliches Danke nach oben. Weiter geht es rüber nach Finkenwerder. Ein Touristenpaar auf Kurzurlaub in Hamburg genießt den Ausblick auf die Elbe.
Also uns gefällt der Sitzkomfort, der Ausblick.
Und ganz toll, man hat ja auch die Möglichkeit, sein Handy zu laden. Perfekt.
Für einen anderen Fahrgast, der in Finkenwerder wohnt, ist die Fahrt mit der neuen Hybridfähre eine Premiere.
Ich fahre das erste Mal damit. Ich habe auch Fotos gemacht. Ich finde es toll. Gefällt mir gut.
Dass die Haddag nun auf neuere Antriebe setzt, ist ihm wichtig.
Ja, das ist selbstverständlich gut. Hamburg hat ja genug hier in der Luft durch die ganzen Kreuzfahrtschiffe und die Fähren fahren ja auch täglich.
Am Anleger in Finkenwerder steigt Benny mit seinem Sohn im Lastenrad zu.
Schon mal positiv, dass man mehr Platz für Fahrräder hat. Dass in die Zukunft investiert wird, ist natürlich genau der richtige Weg.
Auf dem Weg zurück Richtung Landungsbrücken erklären die Schiffsführer noch, dass die neuen Hybridfähren keinen herkömmlichen Propeller mehr haben.
Wir haben hinten, das nennt sich zwar auch Propeller, ein Voigt-Schneider. Das sind aber Messer, die nach unten gehen und die machen Bewegung. Ich will das mal so sagen, Bewegung wie ein Fisch mit seinen Flossen. Aber nicht nur in diese eine Richtung, die machen das in verschiedene Richtungen. Also durch die Rotation der Blätter kann dieses Schiff im Kreis fahren, kann vorwärts fahren, seitwärts fahren, rückwärts fahren. Und das mit wenig Aufwand und mit ganz schnellem Umschalten.
Später über Nacht wird die Fähre an Landstrom angeschlossen.
Wir lassen gar nicht erst zu, dass die Batterien so weit in die Knie gehen, dass sie auf 20-25% gehen. Wenn wir den abends weglegen, dann liegt er 4, 5, vielleicht manchmal 6 Stunden an der Steckdose und lädt dann bis volle Pulle wieder auf.
Die Schiffsführer sind zufrieden mit der neuen Fähre.
Klar muss man sich noch weiter einfuchsen. Das dauert auch ein bisschen, Erfahrung sammeln. Man tut ja was für die Umwelt. Und da wir viel schon Dreck in der Umwelt haben, muss man ja auch einfach mal ein bisschen für die Welt was tun und dass sie länger bleibt. Für die Nachfolgen wie Kinder und so weiter und so weiter.
Ein Fahrgast, der in der Hafen City wohnt, ist nach seiner ersten Fahrt auf der neuen Hybridfähre ganz begeistert.
Die Ruhe und auch die Sitze, das ist alles viel, viel, viel besser. Und auch, dass hier, wenn man hier dann anlandet, kein Gestank mehr ist. Sensationell.
Für ihn ein großer Schritt in die richtige Richtung, bevor es in Sachen Antrieb in Zukunft noch mal weiter nach vorne geht.
Also darauf freue ich mich am allermeisten, auf die rein elektrisch betriebene Fähre in Zukunft.
Voll elektrische Fähren, darauf müssen wir noch länger warten im Hamburger Hafen. Aber zumindest Hybrid geht's schon mal. Petra Volkwarzen ist auf der neuen Hafenfähre Neuland mitgefahren. Martin Lobmeier, emissionsfreie Technologie haben Sie gerade angesprochen, das ist die Zukunft. Und Sie haben uns auch ein bisschen in die Zukunft blicken lassen in Sachen Strom, rein elektrische Fähren, die ab 27 vielleicht ja auf der Elbe unterwegs sein werden. Wie ist das eigentlich mit den alternativen Antrieben, mit den CO2-freien Antrieben und der Entwicklung, die vielleicht noch weitergeht, weil Strom muss ja auch irgendwie hergestellt werden? Inwieweit arbeiten Unternehmen wie die Haddag mit Forschungseinrichtungen zusammen, dass da Neues entwickelt wird? Oder findet das auf einer anderen Ebene statt?
Von bis. Also das hängt immer so ein bisschen davon ab, in welchem Bereich wir unterwegs sind. Wir haben uns 2014 in einem Projekt beteiligt, Riversail hieß das. Da ging es um emissionsfreie Antriebe in der Binnenschifffahrt. Wir haben dort Erfahrungen gesammelt. Es war wirklich Forschung und Entwicklung mit dem Thema Methanol zum Beispiel. Gar nicht in der Anwendung bei uns, aber in der Auslegung eines Binnenschiffes, in Begleitung der Meyerwerft und so weiter. Das heißt, das ist jetzt mal so ein klassisches Beispiel für Beteiligung im Bereich Forschung und Entwicklung. Wenn wir jetzt auf unsere Flotte selber gucken, dann konzentrieren wir uns eher auf industriell schon verfügbare Anwendungen, eben weil wir kein Risiko eingehen wollen, was das Thema Verfügbarkeit unserer Fähren angeht. Das heißt, konzeptionell Forschung und Entwicklung begleiten wir, aber wenn es jetzt für unseren Betrieb konkret wird, dann lieber Technologie, die am Markt verfügbar ist, die entsprechend die Genehmigungen hat und bei der wir sicher gehen können, dass sie auch unseren besonderen Herausforderungen gerecht wird.
Es gibt an der TU in Harburg ja auch ein Forschungsprojekt, was sich mit autonomen Fahren von Fähren etc. beschäftigt. Die Harburger SPD hat das auch schon mal politisch gefordert, um einfach die Anbindung des Hamburger Südens zu verbessern. Ist das was, wo Sie perspektivisch auch mal hinschauen, eines Tages Hardag-Fähren ohne Schiffsführer?
Autonome Technologie in seiner Gesamtheit ist etwas, was wir schon seit längerem im Auge haben. Ich habe ja erzählt, dass ich gerade in Stockholm war und unter anderem auf einem autonom fahrenden Schiff dort unterwegs war, um auch mir das mal vor Ort anzugucken. Die Frage, die bei uns eher im Vordergrund steht, aktuell ist, welche technologischen Hilfsmittel in dem Bereich entwickelt werden, um unser Fahrpersonal zu unterstützen. Wir müssen feststellen, dass wir natürlich im Ein-Personen-Betrieb unterwegs sind. Das ist schon ziemlich wenig. Und hier geht es dann erstmal darum, diese Person vielleicht noch besser zu unterstützen. Wird es irgendwann mal autonom fahrende Fähren im Hamburger Hafen geben? Vielleicht wird das in den nächsten 10, 15 Jahren passieren, vermutlich nicht, auch aufgrund der Komplexität des Hamburger Hafens in seiner Gesamtheit. Ich glaube, das wird eher in einfacheren Fahrtgebieten zuerst ausgetestet, bevor man das in einem der wichtigsten Industriehäfen Europas macht.
Komplexität Hamburger Hafen haben Sie angesprochen. Da fällt mir ein, es passiert ja sehr, sehr wenig. Die Fähren sind sehr sicher. Der Verkehr auf der Elbe ist sehr sicher. Es gibt wenige Unfälle. Ist das meine subjektive Wahrnehmung oder sehen Sie das genauso?
Oder kriegen wir vielleicht noch einiges gar nicht mit?
Doch, also das sehen Sie, glaube ich, richtig, wobei wir ja bei uns in der Branche klassisch ein bisschen abergläubisch sind. Deswegen suche ich jetzt irgendwie Holz und Klopf auf irgendwas. Es passiert wenige, wir sind unfassbar dankbar dafür, weil da immer auch ein bisschen Glück dabei ist. Das gehört zur Natur der Sache, aber wir tun natürlich auch ganz viel dafür. Sei es im Personalbereich, was Schulung angeht, sei es im technischen Bereich, was das Thema Redundanz der Systeme angeht. Das ist ja etwas, was in der Schifffahrt nicht unbedingt alltäglich war in der Vergangenheit, was aber aufgrund des sehr frühen Einführens dem Ein-Personen-Schiffen schon früh bei der Hardag umgesetzt wurde. Und das hilft natürlich, wenn ein System ausfällt, dass ich noch ein zweites System an Bord habe.
Wir haben angefangen mit einem Rückblick auf die Sommersaison und wollen jetzt, Martin Lobmeier, ein bisschen nach vorne schauen. Was kommt in Sachen Hardag auf uns zu in der kommenden Saison, in den kommenden Monaten?
Einiges. Große Veränderungen bei uns im Liniennetz. Wir werden ab November jetzt das erste Mal lange gewünschte Direktfähre, Landungsbrücken, Finkenwerder Landungsbrücken ohne Zwischenhalt einrichten. Die Fähre wird die Linie Nummer 66 tragen und montags bis freitags in den Nachmittagszeiten, also von rund 13 bis 21 Uhr, direkt zwischen diesen beiden Anlegern pendeln. Und an beiden Anlegern wird es eine Endhaltestelle geben, also die Fahrgäste müssen einmal aussteigen und damit begegnen wir natürlich einem Wunsch aus Finkenwerder und wir hatten das Thema ja vorhin mit irgendwie Pendlerinnen, Pendler, die im Zweifel nicht aufs Schiff kommen. Jetzt steht dort ein Schiff, was in Finkenwerder hält, was leer ist, was entsprechend dann natürlich auch eine Mitfahrt ermöglicht.
Aber für die Pendler ist das ja relativ uninteressant, wenn die nur nachmittags fährt.
Für Pendler ist es gerade interessant, weil es eine Kapazitätsverstärkung zusätzlich zur Linie 62 ist. Und wir denken halt immer nur Pendler aus Finkenwerder nach Hamburg morgens und abends zurück. Es gibt aber genau das Gegenteil auch. Und oder halt die Finkenwerder Anwohnerinnen und Anwohner, die dann irgendwie nochmal über die Elbe wollen, um ins Theater, in die Stadt zum Shoppen oder was auch immer. Und die kommen gerade in den Nachmittagsstunden, wenn die Linie 62 voll ist, nicht unbedingt auf das erste Schiff, was in Finkenwerder anhält. Und die können jetzt dieses Angebot nutzen.
Auf der einen Seite zusätzliche Kapazitäten, die Sie bringen. Gibt es auch neben der Linie Kranz, die Sie ruhig stellen, noch Linien, wo Sie sagen, so, da dünnen wir aus?
Nee, im Gegenteil. Wir werden jetzt in zwei Schritten die Linie 64, die ja zwischen Finkenwerder und Teufelsbrück die zentrale elbquerende Linie ist, verlängern.
Stichwort Airbus.
Ja, Airbus und auch einfach lang gehegter Wunsch aus Finkenwerder, aus dem Airbus-Bereich, aus Hotel Rilano, also quasi Rüschpark-Ecke. Die wünschen sich schon länger, dass auch diese Elbquerung in den Abendstunden verlängert wird. Das werden wir jetzt ermöglichen. Erstmal bis 22 Uhr zum regulären Fahrplanwechsel im Dezember und dann zum Sommerfahrplan 2025 bis 24 Uhr. Zum Sommerfahrplan 2025 werden wir eine neue Linie einführen, die so neu vielleicht gar nicht ist, die Linie 65 zwischen Finkenwerder und Blankenese. Das ist eine Linie, die nur am Wochenende fahren wird, weil wir dann auch die entsprechende Fahrgastnachfrage sehen. Und diese Linie wird dann Blankenese seit vielen, vielen Jahren wieder an das Haddack-Fährnetz anbinden. Und da freuen wir uns sehr drüber.
Wenn man die Ausbaupläne anschaut, also Finkenwerder-Blankenese und die Linie 66 und gleichzeitig die Ruhigstellung von Granz-Blankenese anschaut, ist das dann kostenneutral, die Ausbaupläne, oder kostet das Geld und Personal?
Das ist quasi eine Umnutzung von Ressourcen. Das heißt, wir reden hier nicht über im Wesentlichen zusätzliche Kosten. Wir haben unterm Strich ein paar mehr Operativstunden, sehen aber ein viel höheres Fahrgastpotenzial. Das heißt, mit dem Informationsstand, den wir aktuell haben, wird das unser Ergebnis in der Tendenz sogar eher entlasten als belasten, obwohl wir ein bisschen mehr fahren.
Im öffentlichen Nahverkehr baut Hamburg ja auch massiv aus Angebote, die on demand, also auf Zuruf sind. Moja ist so ein Beispiel. Wir fahren mit Sammeltaxen durch die Gegend, die dann Passagiere da aufsammeln, wo sie gerade sind, und bringen sie mit anderen zusammen hin. Ist sowas auf dem Wasser auch denkbar?
Ich glaube, im Grundsatz ist das auch denkbar. Gibt es in Venedig oder Rotterdam zum Beispiel. Für uns als Unternehmen ist das kein Thema. Wir fokussieren uns auf das, was wir gut können, nämlich eher in Anführungsstrichen Massentransport auf dem Wasser. On-Demand-Verkehre, da gibt es den einen oder anderen Anbieter, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Da müssen natürlich auch irgendwie infrastrukturell einige Vorbereitungen getroffen werden. Aber wir begleiten das Ganze ja eher von der Seitenlinie aus und unterstützen an der einen oder anderen Stelle. Für uns ist das kein Konkurrenzprodukt im klassischen Sinne.
Martin Lobmeier, wir haben jetzt Herbst, die Grippesaison steht vor der Tür und ich kann mich an Schlagzeilen aus den letzten Jahren erinnern, dass viele, viele Fährverbindungen ausgefallen sind, weil einfach die Schiffsführerinnen und Schiffsführer krank da niederlagen. Wir reden nicht von Corona, sondern von schlichten Erkältungskrankheiten. Gibt es genug Personal, um das zu kompensieren, oder steht das bei der Grippesaison jetzt wieder an?
Das ist auf Messerschneide. Jede andere Aussage wäre gelogen. Wir sind auf dem Weg der Besserung, was das Personal angeht, aber wir sind ja noch dabei, unseren, ich sag mal, Grundbedarf zu decken. Da reden wir noch nicht über Reserven für sonst irgendetwas. Und je nachdem, wann eine Krankmeldung uns erreicht, wenn es kurzfristig ist morgens, dann haben wir keine Chance.
Martin Lobmeier, dann wünschen wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern, dass Sie grippe- und erkältungsfrei über die Saison, über die Wintersaison kommen. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Es waren spannende Einblicke in das Leben der Haddack. Dankeschön.
Vielen Dank.
Das Aus für die traditionsreiche Fährlinie Blankenese-Kranz, dafür aber neue Routen. Das war das Hafenkonzert zu Gegenwart und Zukunft des Fährdienstbetreibers Haddack in Hamburg.
In der kommenden Woche ist der Musiker Eddie Winkelmann unser Thema im Hafenkonzert. Eddie Winkelmann stellt uns sein neues Album vor, Hafenliebe. Tschüss und Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche, sagen Dietrich Lehmann
und Kerstin von Stürmer. Und hier ist der Titelsong der neuen CD von Eddie Winkelmann, Hafenliebe.
Eine alte Liebe von mir war immer schon der Hafen. Und wie es sich für Liebende und Träumer gehört, machten wir Nächte durch. Und keiner wollte schlafen. Manche Stürme haben wir überstanden. Uns stand schon oft das Wasser bis zum Hals. Als kleiner Junge hab ich hier schon gestanden. Und wenn der Sturm die Nordsee hochdrückt, schmeckt der Regen hier nach Salz. Hafenliebe, Schiffe gehen raus, Schiffe kommen rein. An manchen Tagen riecht der Fluss nach Schlick und Teer. Sonnenuntergänge an den Bäumen, es riecht nach Fischmarkt und hier manchmal nach Schnaps und Bier. Und bei Westwind riecht man hier sogar das Meer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.